Sind wir in der im dritten Sonntag bei dieser Serie und wir schauen hier in der Apostelgeschichte, was der Heilige Geist dort macht, was über ihn geschrieben ist. Und dort kommen ein paar andere Aspekte raus. Vielleicht wissen die einen von euch, die Apostelgeschichte ist vom gleichen Autor wie das Lukas-Evangelium. Der hat eigentlich das zusammengeschrieben als den ersten und zweiten Teil. Und er hat es auch müssen trennen, weil das Papier ausgegangen ist. Früher haben die so auf Pergamentrolle geschrieben und das gehört eigentlich zusammen. Also, ich könnt mal gerne in eurer Freizeit auch Lukas und nachher gerade Apostelgeschichte lesen. Es ist mega spannend, wie es viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt. Und in diesen beiden Büchern zusammen, Lukas und Apostelgeschichte, kommt der Heilige Geist so oft vor, wie nie sonst in der Bibel. Es hat mega viele Szenen mit dem Heiligen Geist in der Apostelgeschichte. Er ist die grosse Konstante vom Anfang vom Lukas-Evangelium, wo wir auch nächste Woche am Adventsmorgen vielleicht noch ein bisschen werden hören, bis zum Ende von der Apostelgeschichte. In der Originalsprache heisst Apostelgeschichte die Taten der Apostel, Praxis auf Griechisch. Aber es gibt nicht wenige Leute, die eigentlich sagen würden, der beste Titel wäre die Taten des Heiligen Geistes. Ich muss mich heute aber auf eine Szene beschränken, wenn es mega viel gäbe zum Besprechen miteinander. Habt ihr eine Ahnung, welche Szenen ich da ausgesucht habe? Genau, Pfingsten, sehr gut. Und das am ersten Advent. Frohen ersten Advent euch alle, aber jetzt schauen wir mal Pfingsten an miteinander. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ich habe mir eine Frage gestellt, was ist ab Pfingsten passiert? Was genau hat sich verändert? Was ist nach diesem Event anders gewesen als vor diesem Event? Und ich habe sehr, sehr viele Antwortansätze gefunden. Ich versuche mich heute auf zweieinhalb zu beschränken. Gehen wir doch mal gemeinsam miteinander in den Text. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer. Und sie setzten sich auf einen jeden von ihnen. Jetzt geht das Licht wieder an. Sehr gut. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
Jesus is risen. Praise the Lord.
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
Bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
Que perdono de vos pecados y vos recibiréis el don de los Espíritus Santos.
Jesus ist auferstanden. Wir gehören zu ihm.
Sehr cool. Danke fürs Mitmachen. Schön, dass das klappt. Das ist so ein bisschen, ich habe versucht, eine dramatische Lesung zu machen von diesen ersten Versen. So oder so ähnlich könnte es ausgesehen haben. Aber natürlich noch viel verrückter. Es hat nicht einfach aus den Lautsprechern gewindet, sondern wirklich. Und es sind wirklich Flammen auf den Köpfen gewesen, nicht einfach nur Lichter. Und Sprachen sind ganz verschieden gewesen. Voll cool haben wir da mitgemacht. Jetzt werde ich aber den Text noch ein bisschen genauer anschauen, die ersten vier Verse. Das, was ich vorgelesen habe, ist Apostelgeschichte 2. Ihr könnt mitlesen, aber ihr könnt auch da vorne schauen. Wir fangen da im ersten Vers. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Der Pfingsttag. Das Wort Pfingsten kommt aus dem Griechischen für Pentekoste, was so viel heisst, der 50. Und damit meint man einfach den 50. Tag nach dem Passafest. An diesem Tag haben die Juden traditionell ein Erntedankfest oder ein Erntefest gefeiert, Shavuot heisst das. Und dort sind sie zusammengekommen und haben gedankt. Es sind an diesem Tag in dieser Geschichte nur Juden vorhanden gewesen oder anwesend gewesen im Haus. Und darum hat die Passage auch mega viele Querverweise zum Alten Testament und sehr tiefgehende Interpretationen, die man mit dem Volk Israel anschauen könnte. Ich habe heute leider keine Zeit, um auf die eingehen. Aber vielleicht können wir am Donnerstagabend, wo wir noch eine Gesprächsabend miteinander haben, das ein bisschen näher anschauen. Also es ist 50 Tage nach Passa. Passa ist kurz bevor Jesus gestorben ist. Dann hat es die Zwischenphase gegeben und jetzt sind wir an dem Pfingsttag. Vers 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Was muss das für eine verrückte Szene gewesen sein? Sie sind auch im Haus gehockt, haben gebettet miteinander und plötzlich hat es gestürmt und gewindet. Sie haben wahrscheinlich gedacht, jetzt geht unser Haus zusammen. Das ist wirklich verrückt. Der Wind, das Brausen, was kommt euch da in den Sinn? Das haben wir schon mal gehabt, oder? Das ist klar. Der Christian hat uns das näher gebracht, das ist der Ruach aus dem Alten Testament, der Atem, die Luft. Der begegnet uns im Alten Testament und jetzt da im Neuen halt auch wieder. Und der Sturm, der da kommt, das ist der göttliche Wind aus dem Hesekiel 37, wo der Christian angesprochen hat, wo die toten Knochen von Israel wiederbelebt. Also haben wir da den Wind im ersten Vers, aber nachher geht es weiter, es bleibt jetzt eben nicht beim Wind. Jetzt kommt der nächste Teil. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Das Feuer haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Was kommt euch in den Sinn? Wo ist euch das schon mal begegnet in der Bibel? Ihr könnt gerne mal ein bisschen reinrufen, wenn euch etwas in den Sinn kommt. Mose am Sinai. Mose am Sinai. Sonst noch jemand? Gut, das ist natürlich schon genau ins Zentrum getroffen. Der Mose am Sinai mit dem brennenden Brust, wo Gott ihm begegnet. Und auf dem Berg Sinai auch. Ich habe da noch eine kleine Auflistung gemacht. Ich gehe jetzt nicht einzeln auf das ein. Ihr könnt das auch fotografieren und dann selber studieren. Einfach im Alten Testament, es fängt an im 1. Mose, das flammende Schwert beim Garten Eden, wo Jesus, Gott den Zugang versperrt. Dann eben der brennende Busch. Gott auf dem Berg Sinai, wo ihm Feuer begegnet. Die Feuersäule, die auf der Stiftshütte ist. Die Weihung vom Tempel mit dem Salomon, wo ein riesiges Feuer in den Raum hineinkommt und alles erfüllt. Oder das Opfer von Elias, wo er gegen die Baalpriester kämpft und Gott verzehrt alles mit Feuer. Also das hat quer durch das ganze Alte Testament kommt immer wieder das Feuer vor. Und was vereint all diese Stellen? Immer wenn von Feuer dreht ist auch von Gott dreht. Dort, wo das Feuer ist, dort ist Gott. Es ist der Ort, wo Gott präsent ist auf der Welt. Wo Gott sich manifestiert in einem physikalischen Phänomen. Dort, wo das Feuer ist der Ort vom Tempel. Zuerst im Garten Eden, dann in der Stiftshütte. Dann im Tempel von Salomon. Immer dort, wo wir das Feuer haben, dort ist auch Gott. Wenn wir jetzt das kurz vergleichen mit diesen zwei Versen, haben wir da am Anfang ein Brausen. Das ist, glaube ich, das Sturm eines heftigen Sturms. Also es ist ein Singular. Ein Sturm, der kommt, der Heilige Geist. Und nachher haben wir Feuerzungen, Plural, die sich zerteilten und auf jeden Einzelnen sich setzten. Also der Lukas hat da wirklich mega bewusst gemacht und geschaut, dass wirklich jeder checkt, dass das nicht ein Feuer ist, sondern es sind ganz viele kleine Feuer, so wie ganz viele Lampen wir da haben. Und das hat eine Bedeutung, wieso er das gemacht hat. Habt ihr eine Idee, wieso er das so geschrieben hat? Ja, ich auch. und zwar gibt es einen Bibelvers, wo das eigentlich noch schön beschreibt. Also wir haben gehört, Feuer ist der Tempel, dort wo Gott ist. Und der Lukas schreibt das etwa 90 nach Christus und versucht das in eine Geschichte zu verpacken, etwas, was schon andere Leute wie der Paulus verstanden haben und in den Brief geschrieben haben. Der Paulus schreibt im 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Also der Lukas nimmt da ganz bewusst die theologische Einsicht auf, wo der Paulus gehabt hat, dass wir der Tempel von Gott sind und verarbeitet die seine Geschichte, wo der Startmoment von dieser neuen Bewegung darstellt. Ab Pfingsten sind wir Menschen oder die Menschen dort irgendwie zum Tempel Gottes geworden. Irgendwie ist neu die Gegenwart von Gott in jedem und jeder von uns Einzelnen. In Apostelgeschichte 4 wird dann explizit, wie das irgendwie gemeint ist, und zwar der Heilige Geist, der uns erfüllt und uns zum Tempel Gottes macht. Der Geist wird also ab Pfingsten allen Menschen geben. Es ist sozusagen die Demokratisierung vom Heiligen Geist. Wo er im Alten Testament nur mit gewissen Personen in gewissen Momenten gegeben war, ist er neu allen Menschen gegeben. Damit gehen viele Prophetien in Erfüllung, wie zum Beispiel im Joel, hat der Christian auch schon angetönt. Und der Petrus selber im gleichen Kapitel hat nachher eine riesige Rede, wo er das ausleitet und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo alle den Geist haben. Jesus ist jetzt mitten unter uns, jedem von uns gegenwärtig. Das ist eine geniale Zusprache, aber auch eine ungemein grosse Verantwortung, wie ich finde, für unser Leben. Gehen wir wirklich mit unserem Körper so um, wie wir uns verhalten, weil wir da in einen echten Tempel reinlaufen. Ich jedenfalls nicht. Das kennt ihr schon nur an meinem Bauch. Aber ich konsumiere auch Inhalte im Internet und im Fernsehen, die absolut unwürdig sind für den Heiligen Gott. Und da möchte ich mir wieder neu bewusst machen, dass ich in der Nachfolge von Pfingsten stehe und der Heilige Geist meinen Körper als seinen Tempel brauchen will. Ich bin Teil vom Haus Gottes und möchte das auch reinhalten. Genau. Der Heilige Geist ist also ausgegossen und wir sind der Tempel. Aber warum ist das passiert? Was ist der Grund für das? Warum ist der Heilige Geist gekommen? Die Antwort finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort war Jesus noch auf der Welt, hat mit den Jüngern, nachdem er auferstanden ist, ihnen alles erklärt, hat gegessen mit ihnen, seine Wunden ihm gezeigt. Und sie haben ihn gefragt, wann kommt das Reich Israel wieder? Wann stellst du das Reich wieder her? Und Jesus weicht vielleicht ein bisschen auf und sagt, es ist nicht angebracht, zum Wissen, wann das ist. Aber er sagt ihnen nachher, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Also wir sehen da, das ist von einer Kraft gedreht. Und die ist mega zentral in der Apostelgeschichte. Was Jesus da in Apostelgeschichte 1 prophezeit, trifft nachher im 2 eben schon ein. Die Kraft ist gekommen mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Kraft, die die Jünger ermächtigt, sie sollen die Zeugen sein. Er gibt ihnen die Kraft vom Heiligen Geist und nachher werden sie Zeugen sein für Jesus. Und zwar in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Der eine Vers liest sich wie ein Inhaltsverzeichnis für die ganze Apostelgeschichte, müsst ihr mal darauf achten. Kapitel 2 ist der Heilige Geist, der kommt. Kapitel 1 bis 8 sind sie in Jerusalem. Kapitel 8 bis 12 sind sie in Judäa und Samaria. Und ab Kapitel 13 gehen sie bis ans Ende der Welt, nämlich bis auf Rom. Und der Paulus wird ja auch noch bis auf Spanien weiter. Der Geist ist also ausgegossen worden, damit die Jünger Kraft bekommen. Der Geist wird in der Apostelgeschichte beschrieben als eine Kraft, die befähigt zu der Mission. Er befähigt Gottes Agenten auf der Erde zur Verkündigung vom Evangelium. Die Kraft vom Geist gibt Mut im Angesicht der Feind. Und er unterstützt uns das Zeugnis der Apostel, wo sie aufgerufen sind, zum Halten, wird unterstützt vom Heiligen Geist durch Zeichen und Wunder. Das schreibt alles, der Lukas schreibt das alles, wie ich gesagt habe, etwa 90 Jahre nach Christus, also relativ spät. Wenn ihr euch überlegt, die Geschichte geht ja, bis der Paulus in Rom ist, also muss der Lukas das noch später geschrieben haben als das. Er schaut also auf schon mehrere Jahrzehnte von der Christenbewegung zurück und gleich schreibt das Pfingstereignis so, dass es mega aktuell ist für ihn. So wie die Leute dort den Heiligen Geist empfangen haben und dort herausgefordert waren zum Verkünden, so ist es auch für den Lukas noch gewesen. Und gleich ist das auch für uns heute. So wie es der Lukas kann für sich in Anspruch nehmen, so können es auch wir in Anspruch nehmen. Auch wir sind heute noch aufgerufen, vom Heiligen Geist Kraft zu empfangen und Zeugen zu sein für Jesus. Ich will gerne noch einen zweiten Aspekt mit euch anschauen. Und noch ein bisschen weitergehen im Text. Zuerst im 4. Vers. Da steht es. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Also sie sind erfüllt gewesen, Tempel Gottes, und haben nachher angefangen zu schwätzen. Entschuldigung. In fremden Sprachen. So wie wir es vorhin ein bisschen gemacht haben. Dort sind es noch viel mehr Sprachen gewesen. Das griechische Wort für Sprache ist Glossa. Das kennen wir heute noch als bei der Glossa oder ein Glossar. Das kommt von dort. Und das ist das gleiche Wort für Zunge und Sprache. Von dort kommt auch Zungenrede, wo man manchmal davon als Geistesgabe redet. Aber da jetzt in der Apostelgeschichte ist ziemlich sicher noch natürliche Sprache gemeint, wo die Leute einfach verstanden haben. Und es sind einen ganzen Haufen Juden von überall gekommen und die haben sich nachher gegenseitig verstanden. In den Vers 5 bis 11, die habe ich jetzt nicht eingeblendet und lese auch nicht vor, aber die könnt ihr nachher lesen. In Apostelgeschichte 2, 5 bis 11, könnt ihr lesen, was die Leute für Reaktionen hatten auf die geisterfüllte Sprache. Wie gesagt, sind Juden aus der ganzen Welt versammelt gewesen. Sie sind verwirrt gewesen, wieso können die jetzt plötzlich unsere eigene Sprache? Der Lukas nennt 15 Regionen. Es ist so, das grundlegende Ereignis ist für die Kirche passiert und der Lukas macht einfach einen Unterbruch in seiner Geschichte, um zu sagen, die sind von Kreta, von Arabien, von Pamphylien und so weiter. Einfach zum aufzeigen, dass ein mega grosser Teil von der Welt vertreten gewesen ist und sie alle haben ihre eigene Sprache gehört. Und so damit können die Verkündigung und ihren Anfang nehmen. In der Einleitung hat der Christian vom 1. Mose geredet, vom Turmbau von Babel. Dort haben die Menschen nicht auf Gott vertrauen. Sie haben nicht seinem Auftrag folgen, was heisst, vermehrt euch und verbreitet euch, sondern sie wollten zusammenbleiben und selber Gott sein. Im Ungehorsam haben sie einen Turm gebaut und Gott hat müssen ihre Sprache verwirren, sodass sie sich gleich noch verteilt haben. Lois hat mich ein bisschen angesteckt. nur psychologisch natürlich, nicht mit dem Virus. Genau, beim Turmbau von Babel hat Gott die Sprache verwirrt. Die Sprachen sind auseinander, vorne haben, man nimmt an, dass sogar Geschichten vor, weil alle die gleiche Sprache geht und sich verstanden, nachher nicht mehr. So bin ich jetzt auch Spanisch oder Italienisch kaum mehr verstanden. Ab Pfingsten ist das umgekehrt worden. Durch Jesus am Kreuz und seine Auferstehung hat er die Macht von der Sünde überwunden. Die Sünde, die Ursache war für den Turmbau zu Babel. Die Eigensucht von den Menschen ist besiegt worden. Jetzt hat er auch die Zerstreuung und Verwirrung rückgängig machen. In der Geisterfülltheit können sich fremde Kulturen plötzlich wieder verstehen. Durch den Heiligen Geist kommt Einheit und Frieden. Der Gregor von Nazianz, der war Patriarch von Konstantinopel und einer von den drei grossen Theologen aus der Kappadokien, das ist eine Region in der Türkei, die haben im 4. Jahrhundert maßgeblich dazu beigetragen, dass die Lehren statt, die wir heute als Trinitätslehre kennen. Und er schreibt zum Pfingstereignis und Babel: Wahrlich zu loben ist die alte Teilung der Sprachen. Damals saß sie einig in der Bosheit und Gottlosigkeit den Turm bauten, wie das auch einige von den jetzt Lebenden wagen. Weil durch die Scheidung der Sprache auch die Einheit der Gesinnung aufgelöst und hierdurch auch dem Unternehmen ein Ende gemacht wurde, so ist doch lobenswerter, die heute wunderbar bewegte. Von einem Geist über viel ergossen, verbindet sie sich wieder zum Einklang. Als er herniederfahrend die Sprachen verwirrte, hat der Höchste die Völker zerteilt. Als er die Feuerzungen austeilte, rief er alle zur Einheit. Und im Einklang besingen in Hymnen wie den allheiligen Gott. Also beim Turmbau hat es verwirrt und verteilt. Und mit den Feuerzungen hat er alle zu der Einheit zurückgeführt. In dieser Einheit ist es möglich, auch kulturelle Hürden zu überwinden. Es gibt auch heute immer wieder Missverständnisse und Clashes von der Kulturen. Mit dem Heiligen Geist ausgerüstet dürfen wir uns sicher sein, wir dürfen die Hoffnung haben, dass Verwirrung kann überwunden werden und Einheit und Frieden darf herrschen. Ich komme zum Schluss. Ich habe die Frage gestellt, was ist passiert am Pfingsten? Ich habe versucht, ein paar Ansätze euch weiterzugeben. Am Pfingsten ist der Heilige Geist an die Jünger und an die Anwesenden ausgegossen worden. Die Form der Flamme, die es hat, hat sie erkennen lassen, dass da Gott gegenwärtig ist. Damit sind die, die Jesus als Herrn anerkennen, wir auch, sind alle zum Tempel von Gott geworden. Die menschlichen Körper sind jetzt neu die Gefäße für Gottes Gegenwart in der Welt, auf Erden. Der Geist widerfährt den Jüngern in der Apostelgeschichte primär als Kraft, wo sie bemächtigt und ausrüstet zu der Mission, ihrem Auftrag, das Königreich von Gott zu verkünden, die gute Nachricht von Jesus in die Welt rauszutragen. Der Geist schenkt auch eine neue Einheit in der Sprache. Fremde Kulturen verstehen sich plötzlich wieder. Im Geist ist die Verwirrung von Babel umgekehrt worden. Ich möchte mir neu bewusst sein über die Heiligkeit von meinem Körper als Tempel Gottes. Ich möchte den Auftrag von Jesus wahrnehmen, mit der Kraft vom Heiligen Geist sein Reich zu vergrößern und für Verständigung mitzuwirken, für Verständigung zu sorgen. Abschließen möchte ich mit dem Wort von Petrus. Er hat die Menschen in der Apostelgeschichte immer wieder wunderschön zum Zentrum zurückgeholt. Nachdem das Ereignis da geschehen ist, ist der Petrus aufgestanden und hat eine lange Predigt gehalten. Das könnt ihr alles nachlesen in der Apostelgeschichte 2. Nachher sind etwa 3000 Leute neu zu Jesus gekommen. Und was der Petrus sagt, ist eben, der Heilige Geist ist nicht einfach irgendeine magische Superpower, die aus dem Nichts gekommen ist. Und nachher konnten die Menschen ein bisschen zaubern und Krankheiten heilen und so. Auch der Heilige Geist ist der Geist Jesus. Und immer in Verbindung mit dem Wirken vom Heiligen Geist haben die Apostel Jesus Christus predigt. Ich lese einen Teil vor von dieser Predigt, die Petrus hatte. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn auch gegenüber all seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und nicht festhalten konnte. Danke, Herr, für Pfingsten. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Schenke uns ein neues Bewusstsein dafür, was das heisst, dass wir Teil dürfen sein von deinem lebendigen Tempel. Schenke uns Mut, an deinem Reich zu bauen und Frieden und Einheit durch den Heiligen Geist. Jetzt werden wir dir zusingen und dich preisen.